Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für Wisscom, dem Podcast aus dem Zeit Verlag rund um Wissenschaftskommunikation, Marketing und PR-Themen. Immer mit dem Anspruch aus der Praxis für die Praxis. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, bei dem ich sagen muss, leider müssen wir zu diesem Thema sprechen. Es geht um Bedrohungen von WissenschaftlerInnen und von WissenschaftskommunikatorInnen. Aber es geht auch um Hilfestellungen, die diese WissenschaftlerInnen bekommen können. Und es geht um ein großartiges Projekt. Ich muss sagen, das Thema ist ein Herzensthema, da wir einerseits immer wieder darauf angesprochen werden, was man eigentlich tun kann, wenn man selber Bedrohung erfährt. Und wir auch intern immer wieder diskutieren, inwieweit unsere Ermutigung an alle, doch Wissenschaftskommunikationsformate auszuprobieren, auch negative und nicht intendierte Folgen haben. Da wir aber ganz fest daran glauben, dass es diesen Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft braucht und es eben auch diese ganz großartigen Hilfsangebote gibt, wollen wir hier heute ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Ich freue mich sehr, dass ich heute Julia Wand zu Gast habe. Julia muss sich wahrscheinlich den wenigsten WissenschaftskommunikatorInnen vorstellen, denn sie ist seit sehr langer Zeit in der Wissenschaftskommunikation unterwegs. Liebe Julia, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank, liebe Hanna, für die Einladung. Ich freue mich.
Du warst viele Jahre Vorsitzende des Bundesverbands Hochschulkommunikation und hast auch davor schon 20 Jahre jetzt Berufserfahrung an verschiedenen Universitäten in Göttingen, in Konstanz und in Freiburg in der Wissenschaftskommunikation gehabt. Du hast dort Kommunikationsstrategien entwickelt. Du warst die Erste, die auch strategisch Wissenschaftskommunikation auf die Universitätsleitungsebene gehoben hat, in Freiburg bei deiner letzten Station. Du warst immer wieder auch in Exzellenzkommunikation unterwegs, also eigentlich seit 2005. Und du hast über den Bundesverband Hochschulkommunikation, aber auch aus deiner Erfahrung heraus 2023 ein Projekt mitgegründet, nämlich den SciComm Support. Da kommen wir gleich noch darauf, was das eigentlich ist. Und seit Ende letzten Jahres bist du jetzt auch als freie Beraterin unterwegs und bist sozusagen aus der institutionellen Kommunikation einmal ausgestiegen. Und jetzt wollen wir aber gemeinsam erst nochmal auf das Thema Bedrohungen von WissenschaftlerInnen und Wissenschaftlern schauen, um dann eben auf dieses Projekt SciComm Support zu kommen. Warum müssen wir aus deiner Sicht eigentlich überhaupt über Bedrohungen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sprechen?
Wir müssen über dieses Thema, und wie du ja auch zu Recht gesagt hast, leider sprechen, weil es zum einen zugenommen hat in den vergangenen Jahren. Also zuerst war das so ein anekdotisches Gefühl, was wir an den Hochschulen hatten, weil wir einfach immer mehr Anfragen bekommen haben mit der Bitte um Unterstützung, mit der Bitte um Schutz, wenn WissenschaftlerInnen angefeindet wurden. Und es ist mittlerweile auch durch Studien belegt, dass in Deutschland auch Anfeindungen und unsachliche Konflikte gegenüber WissenschaftlerInnen und wissenschaftlichen Einrichtungen, also deswegen auch die WissenschaftskommunikatorInnen, die das darüber auch aushalten müssen, diese Anfeindungen, dass das einfach ein Thema geworden ist, was immer größer leider geworden ist. Und wir reden deswegen darüber, weil wir nicht möchten, dass sich diese Personen, also WissenschaftlerInnen, WissenschaftskommunikatorInnen und letztlich damit auch wissenschaftliche Einrichtungen aus der Wissenschaftskommunikation zurückziehen. Also das gilt es zu vermeiden durch Unterstützung, durch Schutz und damit aber auch das Wissenschaftssystem insgesamt in Bezug auf Resilienz gegen Wissenschaftsfeindlichkeit, Hate Speech und so weiter zu stärken.
Du hast schon gesagt, es war erst ein Bauchgefühl, dass es zugenommen hat. Mittlerweile gibt es Studien dazu. Ist es ein Effekt auch aus der Pandemie und der Wissenschaftskommunikation, die ja doch eine ganz neue Rolle auch bekommen hat in Zeiten von Corona?
Es ist sicherlich durch die Pandemie einer größeren Gruppe in der Gesellschaft sozusagen bewusst geworden, dass das ein Problem ist. Und ich bin auch ganz sicher, dass Anfeindungen in der Pandemie gegenüber entsprechenden WissenschaftlerInnen, also VirologInnen zum Beispiel, ja, de facto zugenommen haben. Wir hatten aber Anfeindungen auch schon davor. Ja, also wenn man zum Beispiel an Personen denkt, die mit Tierversuchen arbeiten, ja, also TierversuchsforscherInnen, die werden schon seit Jahrzehnten angefeindet, bis hin dazu, dass sie das Land verlassen, weil sie sagen, sie gehen in andere Länder, wo sie andere Bedingungen haben, oder bis hin zu, ja, Polizeischutz dann auch ihrer eigenen Person oder ihrer Familie. Also wir hatten das auch vor der Pandemie schon. Ich denke, durch die Pandemie ist es einfach zum einen mehr bekannt geworden und dadurch auch in Bezug auf die Frage, wer eigentlich anfeindet, also wer eigentlich angreift. Es gibt ja auch Studien, die explizit sich ja WissenschaftlerInnen angeschaut haben, die zu Covid geforscht haben oder zu Covid forschen. Und dadurch ist das auch belegt, ja.
Und du sagst schon, es ist auch breiter geworden, wer das eigentlich ist. Ich glaube, die Tools sind ja auch einfacher geworden. Früher musste man sich vielleicht hinsetzen und noch einen Brief schreiben. Also das geht jetzt leichter heutzutage. Wer ist das denn? Also wer bedroht WissenschaftlerInnen oder Forschende, die über ihre Forschung kommunizieren?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Und wir jetzt für uns, also haben das mal jetzt so in drei Gruppen eingeteilt. Das ist jetzt wirklich anekdotisch, weil dazu gibt es noch nicht so viel, aber wir dokumentieren es sowieso, um einfach unsere Beratung auch verbessern zu können. Aber wir erheben das noch nicht systematisch. Aber in dem Fall haben wir zum einen bei uns in der Beratung Personen oder Einrichtungen, die angefeindet werden, weil bestimmte Einrichtungen bis hin zu eigentlich erstmal ganz seriösen Verbänden, ja, oder Lobbyeinrichtungen ihre, ja, Interessen durchsetzen wollen oder die andersherum Sorge haben, dass durch Äußerungen von WissenschaftlerInnen ihre Interessen in Gefahr sind. Ja, also wir können über einen Fall auch offen sprechen, weil das eine Wissenschaftlerin ist, die bei uns in der Beratung war und der auch ganz wichtig ist, dass es auch öffentlich bekannt ist, was es für Arten von Anfeindungen gibt. Und da waren es zum Beispiel Bauernverbände jetzt bei den Anfeindungen von vor einem Jahr, die einfach durch die Arbeit der Wissenschaftlerin ja ihre Interessen, ihr Standing, ihren Ruf sozusagen gefährdet gesehen haben. Dass aber die Arbeit der Wissenschaftlerin selbstverständlich auf einer guten, qualitativ hochwertigen Arbeit beruhte und dadurch auch die Äußerungen, die sie über diese Verbände getätigt hat, korrekt war, das ist sozusagen das andere. Ja, also es gibt einfach eine Gruppe von Einrichtungen, sind das meistens, die einfach ihre Interessen geschützt sehen wollen oder ihre Interessen durchsetzen wollen. Dann haben wir, und das geht auch ein bisschen in die Richtung, die du gerade angesprochen hast, dass es auch teilweise einfacher geworden ist, anzufeinden. Das sind dann Personen, auch Einzelpersonen vor allem, die auch gar nicht so einen Bezug zueinander haben, die aber ein bestimmtes Thema interessiert, ja, oder die ein bestimmtes Thema sozusagen verhindern wollen, ja. Also es gibt immer mehr den Trend, dass sich dann auch Einzelpersonen, die zum Beispiel den Klimawandel leugnen, sich verabreden in Foren, und dann wird ein bestimmtes Interview gepostet und wird gesagt, hier, geh doch mal zu Wissenschaftler Y rüber, zu X und lass uns da treffen und lass uns die Person beschimpfen oder so. Ja, oder lass uns über das Interview sozusagen, also auf das Interview eingehen. Und das können dann teilweise auch sehr viele Personen sein. Wobei wir auch, und das wissen wir wiederum aus Studien, dass teilweise eine ganz kleine Menge an Personen reicht, um den Eindruck zu erwecken, als dass man sehr viele sei. Ja, teilweise mit 10 unterschiedlichen Accounts, anonymen Accounts dann. Also das ist sozusagen eine Gruppe von Personen, die sich so nicht kennen, die aber sich in diesem Ziel, ein bestimmtes Thema dann auch zu verhindern oder eine bestimmte Person zu beschimpfen, dann einen. Und dann gibt es noch den dritten Teil, das ist ein bisschen weniger. Das sind dann einfach Einzelpersonen, die vielleicht auch gar nicht immer realisieren, was sie eigentlich tun durch ihre Anfeindungen. Und das sind so die drei großen Bereiche, die wir sehen.
Jetzt hast du schon gesagt, ihr in der Beratung, das ist das Projekt SciComm Support. Euch gibt es seit Mitte 2023. Was ist der SciComm Support für all diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben?
Ja, der SciComm Support ist eine Anlaufstelle für Deutschland, aber auch für Österreich und die Schweiz, die WissenschaftlerInnen und WissenschaftskommunikatorInnen dabei unterstützt, dass sie sich eben nicht aus der Wissenschaftskommunikation zurückziehen, also die ihnen Beratung gibt, auch präventiv, die schult im Vorhinein, die einfach da ist, auch als Zeichen der Anerkennung gegenüber der Arbeit, die diese WissenschaftlerInnen tun und die wissenschaftlichen Einrichtungen tun, um ihnen den Rücken zu stärken. Ziele hatte ich schon genannt. Also uns ist einfach wichtig, dass WissenschaftlerInnen, die auch heutzutage ja einfach wirklich vielfach intrinsisch motiviert kommunizieren möchten, ja, die einfach sagen, das ist Teil meiner Arbeit, ich finde es total wichtig, auch Demokratie zum Beispiel zu unterstützen, und dass die nicht alleine sind, wenn sie angefeindet werden, sondern dass sie dann auch wirklich dort sehen, es ist gewollt, dass sie kommunizieren und deswegen bekommen sie Schutz. Wir haben 3 große Säulen der Angebote. Man kann, das ist das Niedrigschwelligste, sich auf unserer Website informieren. Wir haben zum Beispiel einen Leitfaden dort veröffentlicht, wie man mit Anfeindungen, unsachlichen Konflikten umgehen kann. Das hilft vielen Personen schon, sich das anzuschauen. Dann haben wir einen großen Block, der auch immer größer wird in Bezug auf Trainings und Weiterbildungen für WissenschaftlerInnen und WissenschaftskommunikatorInnen. Da geht es dann auch darum, für das Thema zu sensibilisieren. Wir müssen leider auch sagen, auch wir können die Anfeindungen nicht verhindern, aber wir können dafür ja sensibilisieren, wir können darauf aufmerksam machen. Und es ist was anderes, wenn es einen nicht eiskalt trifft, sondern wenn man weiß, was sind Mechanismen, was darf ich vielleicht auch gar nicht auf mich als Privatperson beziehen, sondern was ist sozusagen auch losgelöst, weil ich einfach nur eine Projektionsfläche für das Thema bin in dem Moment. Mhm. Das hilft auch. Und dann haben wir als dritte Säule eine persönliche telefonische Beratung, die jeden Tag zwischen 7 und 22 Uhr zu erreichen ist. Also da kann man uns wirklich jeden Tag anrufen, auch am Wochenende, auch Weihnachten. Und bei allen 3 Säulen steht die Kommunikationsebene im Vordergrund, die rechtliche Ebene und die psychologische Ebene. Das heißt, wir beraten in Bezug auf, was heißt das für die Kommunikation? Sollte man reagieren auf so etwas? Sollte man nicht reagieren? Wie reagiert man professionell? Wann reagiert man professionell? Dann ist die rechtliche Ebene leider auch wichtig. Also wir haben bei uns 60% aller Fälle in der persönlichen Beratung auch die juristische Expertise hinzuziehen müssen. Wir arbeiten da mit einer sehr guten Kanzlei in dem Bereich auch zusammen. Und dann haben wir die psychologische Ebene. Häufig hilft es, wenn wir einfach erreichbar sind, wenn wir zuhören, wenn wir mit den Personen sprechen. Wenn aber dann eine Person sagt, nein, ich möchte auch wirklich professionelle psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, dann können wir das auch vermitteln.
Mhm. Ja, total spannend. Einmal nochmal auf die Struktur. Wer trägt den SciComm-Support? Also sozusagen, wer finanziert auch dieses Angebot?
Genau, der SciComm-Support wurde initiiert vom Bundesverband Hochschulkommunikation, den du am Anfang schon angesprochen hattest. Es ist der Zusammenschluss von allen Hochschul- und WissenschaftskommunikatorInnen in Österreich, in der Schweiz und vor allem Deutschland und Wissenschaft im Dialog. Wir haben das gemeinsam initiiert und haben das gemeinsam aufgebaut. Und deswegen ist auch ein Vorteil, den wir haben, dass auch die BeraterInnen, also die Personen, die in der telefonischen Beratung sind, alles langjährige, sehr ausgewiesene Hochschul- und WissenschaftskommunikatorInnen sind. Also die haben wir sozusagen über den Bundesverband Hochschulkommunikation. Das sind alles ehrenamtliche Personen, die ja das einfach wegen der Bedeutung des Themas unterstützen. Und ich denke, das trägt auch sehr zur Akzeptanz des Angebotes bei. Das ist ein Angebot aus der Wissenschaft, für die Wissenschaft ist. Also dass es alles Personen sind und Einrichtungen sind, die das tragen, die ja aus der Wissenschaft kommen. Und dann haben wir, das freut uns besonders auch von Anfang an, die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Hochschulrektorenkonferenz als Partner an unserer Seite, weil unser Ansatz auch ist, nicht nur, dass es aus der Wissenschaft für die Wissenschaft ist, sondern dass bei so einem wichtigen Thema sich auch alle relevanten Einrichtungen in Deutschland bündeln sollten.
Es ist wirklich auch, finde ich, sehr wegweisend zu sagen, Ressourcen an Hochschulen sind ja sehr unterschiedlich ausgeprägt, aber es sollte ja für WissenschaftlerInnen jetzt nicht nur davon abhängen, wo die eigene Hochschule die Ressourcen investiert, sondern wirklich diesen Zugang zu haben als aus der Community, für die Community quasi genossenschaftlich mehr oder weniger, kann man ja fast sagen, organisiert.
Auf jeden Fall. Und das war auch der Ansatz. Also die Hochschulen haben selber auch ganz tolle Einrichtungen und teilweise auch wirklich die Möglichkeit, die Wissenschaftlerinnen auch direkt zu unterstützen. Nur wir haben ein sehr diverses Hochschulsystem zum Glück in Deutschland auch. Ja, und es gibt dann, wie du sagst, wirklich Einrichtungen, die das vielleicht gar nicht können, weil sie gar nicht diese medienrechtliche Expertise im Haus haben oder die zum Beispiel auch gar nicht über mehrere Monate, also wir begleiten Personen jetzt teilweise schon über ein Jahr. Und das muss man auch, sage ich mal, von der zeitlichen Ressource dann auch schaffen. Und deswegen sehen wir uns auch als Ergänzungsangebot für die Kolleginnen an den Hochschulen.
Jetzt hast du ja auch selber sehr lange an der Kommunikationsabteilung einer Hochschule gearbeitet, beziehungsweise da auch in der Hochschulleitung das Thema verantwortet. Wie siehst du die Rolle der Institution auch im Bezug auf die Bedrohung von WissenschaftlerInnen? Muss da auch noch mehr passieren? Also ist es tatsächlich ein Thema, was auch noch nicht überall hinreichend präsent ist?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, was an einigen Institutionen noch gestärkt werden muss. Also meine persönliche Meinung ist, dass die Einrichtungen, an denen die Personen sind, die die Wissenschaftskommunikation machen, also die WissenschaftlerInnen und aber auch die WissenschaftskommunikatorInnen, dass die den maximalen Schutz und die maximale Unterstützung auch ihrer Einrichtung brauchen. Ja, und es gibt da auch wirklich eine ganz tolle Entwicklung in den vergangenen Jahren. Und es gibt auch ganz tolle Einrichtungen und auch viele Hochschulen und auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, die sich wirklich schützend vor ihre Personen stellen, die das auch öffentlich zeigen und die sagen, nein, wenn wir möchten, dass Teil der wissenschaftlichen Ausbildung und vor allem halt auch Teil der Wissenschaft insgesamt ist, dass man über Wissenschaft kommuniziert, dann ist es auch ganz normaler Teil der Arbeit der Personen, die bei uns beschäftigt sind. Und dann sind wir dafür auch verantwortlich, wenn sie angefeindet werden. Es gibt aber dennoch auch noch Einrichtungen, die das noch etwas trennen. Also bis hin zu dem Extrem, dass es Einrichtungen gibt, die sagen, ja, die Wissenschaft ist schon Teil deiner Arbeit, aber die Wissenschaftskommunikation ist doch dann eher Privatsache, ja. Mhm. Und also auch dieses Wort fällt ab und zu noch. Das wird zum Glück weniger. Und ich glaube, dazu hat die Corona-Pandemie auch beigetragen, dass man einfach gesehen hat, wie stark auch die Hebelwirkung ist, wenn man gute Wissenschaftskommunikation macht. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was wir weiterhin auf der Agenda haben müssen und wo es auch Einrichtungen gibt, die von anderen, die wirklich Vorbild sind, jetzt schon noch lernen können.
Jetzt hast du schon gesagt, bei euch in der Beratung aktiv sind langjährige HochschulkommunikatorInnen, die das Ganze ehrenamtlich machen. Wie stellt ihr die Expertise sicher und kann man sich auch bei euch melden oder kann man auch sich fortbilden, selbst als sozusagen BeraterIn in dem Thema?
Auf jeden Fall. Also die Antwort auf beide Fragen ist ja, auf jeden Fall. Also wir freuen uns immer über neue BeraterInnen. Wir haben auch jetzt gerade wieder zwei neu im Team, die sich bei uns gemeldet haben, die einfach gesagt haben, sie möchten das Thema unterstützen. Das ist jederzeit herzlich willkommen. Und wir haben auf jeden Fall auch intern, das müssen wir auch, wenn wir bei, sage ich mal, so wichtigen Themen dann auch beraten, darauf achten, dass wir uns selbst zum einen weiterbilden und da auch, ja, auch erstmal dafür sensibilisieren, wie solche Beratungen aussehen können. Und wenn wir das auch regelmäßig erneuern. Ich hatte am Anfang schon gesprochen, wer unsere Partner sind, das DFG und HRK. Wir haben aber auch von Anfang an ein großes Netzwerk aus unterstützenden Einrichtungen. Und da ist zum Beispiel auch HateAid dabei. Die haben uns direkt von Anfang an auch begleitet und die haben auch uns BeraterInnen, also zurzeit sind wir so knapp 20, geschult am Anfang. Ja, also die haben einfach ihre Erfahrungen aus der Beratung an uns weitergegeben. Wir haben daraufhin auch für unsere BeraterInnen einen internen Beratungsleitfaden entworfen mit allen, ja, aus unserer Sicht wichtigen Punkten. Das heißt, das sind alles Dinge, die wir auch anbieten. Und was wir auch machen, ist, dass wir uns regelmäßig treffen und auch, ja, wie so eine Art Supervision dann auch machen. Wir haben immer eine Woche ist man 7 Tage am Stück, gerade in der Beratung aktuell. Da sind wir auch immer zu zweit. Ja, das heißt, man weiß sowieso, man hat immer eine Kollegin, einen Kollegen an der Seite, mit dem man sich austauscht. Und wir hatten das zum Beispiel auch schon, dass wenn wir mal wirklich einen großen Fall hatten, dann kann man eine E-Mail schreiben in den BeraterInnenkreis und sagen, hier, ich habe echt eine große Frage, hat jemand in einer halben Stunde Zeit? Und dann kommen immer 5, 6 Leute zusammen, die gerade Zeit haben und die dann auch mitberaten. Ich glaube, das ist das auch das Wichtige, dass wir einfach eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe auch dadurch haben. Man merkt auch, dass es ganz unterschiedliche Charaktere natürlich gibt bei den Personen, die uns anrufen und die auch ganz unterschiedlich damit umgehen. Also wir würden zum Beispiel auch niemals werten und sagen, ja, das ist jetzt aber kein Fall oder das ist doch gar nicht so schlimm. Das würden wir niemals tun, weil das ist absolut unangemessen. Und man merkt dann relativ schnell, dass die Personen sehr unterschiedlich damit umgehen. Und da ist es uns natürlich wichtig, dass es da nicht nur Personen sind, die die Expertise haben, die das fachlich können, sondern die sich das auch menschlich zutrauen und die dann auch durch die Schulung in der Lage sind, auch gute Beratungsgespräche zu führen.
Auf jeden Fall. Also du hast schon gesagt, ihr seid dann erreichbar von 7 bis 22 Uhr alle Tage. Das ist ja auch ein wahnsinniges Engagement, was da mit dabei ist. Ihr seid so organisiert, dass man eben immer eine Woche Dienst in Anführungszeichen hat. Und du hast ja schon gesagt, es sind sehr unterschiedliche Fälle. Wie häufig werdet ihr genutzt?
Also, dass es gar nicht klingelt, das ist unrealistisch. Ja, und wir merken auch, dass es einfach immer weiter zunimmt. Das muss auch gar nicht nur daran liegen, dass die Anfeindungen zunehmen, sondern das hat auch damit zu tun, je bekannter der Psycom-Support einfach geworden ist. Und das ist dann auch der Link zu den Trainings und Weiterbildungen. Ja, je mehr Trainings und Weiterbildungen wir machen, desto mehr Personen kontaktieren uns dann auch. Und wir haben jetzt im Dezember auch unsere Statistik das erste Mal veröffentlicht auf der Website und machen das auch dauerhaft. Also wir schreiben das regelmäßig fort und wollen dabei auch die Vielschichtigkeit zeigen. Ja, also es kann sein, dass man dann einen Anruf kriegt und dann ist mit einem Beratungsgespräch der Person geholfen. Ja, also dann spricht man vielleicht 1,5 Stunden mit der Person und dann ist es sozusagen erledigt. Und dann gibt es aber auch Fälle, da haben wir wirklich 40, 50, 60 Kontaktpunkte seit Beginn der Beratung. Ja, und deswegen haben wir das auch so differenziert. Wir machen es mittlerweile auch so, dass man dann als BeraterIn diese großen Fälle auch mitnehmen kann. Ja, also dass dann auch die Person, die in der Beratung ist, nicht immer wieder das neu erzählen muss, sondern dass man dann sagt, okay, dann begleitet man das weiter, weil man einfach im Thema ist. Ja, von daher ist es unterschiedlich. Manchmal hat man auch mehrere Anrufe am Tag, manchmal hat man ein paar Tage keinen, aber dass man überhaupt gar keinen in der Woche hat, das ist nicht der Fall.
Ja, leider muss man da auch wieder sagen. Ja, leider. Wobei auf der anderen Seite auch gut, dass es genutzt wird. Und du hast ja auch schon gesagt, kein Fall ist so irrelevant, dass man sich nicht an euch wenden kann. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu betonen, weil ja doch WissenschaftlerInnen oft erstmal bei sich selber überlegen, ist das überhaupt wichtig genug? Aber was würdest du sagen, ist die Schwelle? Wenn ich mich selbst betroffen fühle und einen Rat suche, kann ich mich schon an euch wenden?
Auf jeden Fall. Also das Einzige, was gegeben sein muss, ist, dass die Anfeindungen im Zusammenhang mit Wissenschaftskommunikation auftreten. Mhm. Weil für andere Fälle, zum Beispiel Plagiat oder Machtmissbrauch, gibt es schon sehr lange sehr schöne Einrichtungen. Ja, zum Beispiel von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und so weiter. Wir haben einfach gemerkt, dass es mit Bezug zur Wissenschaftskommunikation diese Leerstelle gab. Das heißt, das ist sozusagen die Voraussetzung. Wir legen aber auch nicht auf, wenn uns jemand anruft und sagt, ich habe ein ganz anderes Problem. Dann sagen wir, dass wir nicht zuständig sind, helfen aber trotzdem dadurch, dass wir auch andere Beratungsstellen dann sozusagen empfehlen. Und wenn das sozusagen diese Voraussetzung der Wissenschaftskommunikation da ist, dann geht es wirklich allein um das subjektive Empfinden. Und das ist uns auch ganz wichtig. Wenn eine Person sich unwohl fühlt mit nur einem Post auf einem sozialen Medium, dann soll sie uns gerne anrufen. Ja, dann würde niemand sagen, aber das ist doch nur einer, rufen Sie an, wenn Sie 30 haben. Das ist ein absolutes No-Go für uns, weil es um dieses subjektive Empfinden geht. Wenn ich mich als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftskommunikatorin unwohl fühle, angegriffen fühle, bedroht fühle im Rahmen meiner Wissenschaftskommunikation, dann ist das ja so. Ja, und dann versuchen wir, das dann gemeinsam mit der Person zu besprechen und der Person zu helfen.
Ja, und das auch über alle Hierarchiestufen, Karrierestufen hinweg. Ja. Also da seid ihr ja auch ganz, ganz offen. Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, ihr macht einerseits die Trainings. Da geht es ja auch darum, gut vorbereitet zu sein. Würdest du das empfehlen? Also so ein bisschen wie beim Ehevertrag. Da sagt man ja auch, das macht man besser, bevor es soweit ist. Ist es an der Stelle genauso, dass du sagst, sich damit zu beschäftigen, dass grundsätzlich meine Kommunikation auch Folgen haben kann, ist für jeden in der Wissenschaftskommunikation geeignet?
Auf jeden Fall. Vor allem, weil es dann doch ein paar Dinge gibt, die man im Vorhinein machen kann. Ja, man kann sich zum Beispiel privat dadurch absichern, dass man zum Beispiel die Privatadresse im Melderegister sperren lässt, dass man zumindest auch die Sicherheit hat, dass Personen jetzt nicht rausfinden können, wo man wohnt über diesen Weg. Mhm. Das war mir vorher auch nicht bewusst, wie einfach das in Deutschland ist. Ja, das kann jede Person machen. Ich kann sofort nach einer Privatadresse von einer Person beim Einwohnermeldeamt fragen und zahle dafür eine kleine Gebühr und dann habe ich die, wenn die Person keine Sperre hat. Ja, und das ist natürlich so, jetzt auch bei den VirologInnen war das ein großes Thema. Ja, also wie werden sie auch wirklich im realen Leben dann vielleicht verfolgt oder angesprochen. Mhm. Also ne, da gibt's einfach dann auch so praktische Tipps, die wir geben können. Genau. Mhm. Und aber, und das ist mindestens genauso wichtig, ist einfach, dass man sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat. Also es ist wirklich was anderes, wenn man weiß, was kommen kann, ohne dass man sich dann dadurch irgendwie schlecht fühlen soll. Ne? Mhm. Also wir achten auch immer darauf, dass wir diese Trainings, gerade wenn es halt dann auch mal negative Beispiele gibt, die wir mitbringen, dass man das trotzdem dann zum Positiven abrundet am Ende, ja, und dass man sagt, okay, diese Trainings sind jetzt dafür da, dass wenn was passiert, dass ihr euch wirklich besser fühlt und auch sicherer fühlt, ja, weil das ist dann schon nochmal was anderes, als wenn einen dann so eine Angriffswelle irgendwie eiskalt erwischt und man jetzt gar nicht weiß, was man dann macht. Und natürlich, und das ist das Hauptziel, dass die Personen auch dann schon wissen, wenn es eintritt, dass sie nicht alleine sind. Ja, und das gibt ihnen ganz viel Sicherheit auch. Ja, und dann geht es auch wirklich um so Sachen, wie ich vorhin auch schon gesagt hatte, dass man dann auch wirklich einfach versteht oder auch von uns immer wieder gesagt bekommt, dass es in den ganz, ganz wenigsten Fällen um einen selbst als Person geht. Ja, also die Anfeindenden kennen einen ja im Zweifel gar nicht. Ja, das geht überhaupt nicht darum, sondern wenn man in dem Moment gerade ein Interview gegeben hat mit hoher Reichweite, zum Beispiel pro Gender- und Diversity-Forschung, dann hätte das auch wer anders machen können. Die Person, die dann sich dadurch in ihrer Meinung irgendwie ja offended fühlen, die hätten dann auch die andere Person angegriffen. Ja, und das hilft halt auch. Und auch bei der telefonischen Beratung haben wir es mittlerweile so, dass sich einige Personen präventiv melden, also im Vorhinein melden. Die sagen, ich habe in 2 Wochen ein großes Interview oder in einer Woche, was kann oder was muss ich berücksichtigen?
Also, dass man da auch wirklich sagt, man ist einfach vorbereitet und gerade sowas, man weiß, man schafft eine gewisse professionelle Distanz, nenne ich es jetzt auch mal, ist ja auch Mitschritt der Professionalisierung der Wissenschaftskommunikation, die in den letzten Jahren aufgetreten ist, einfach auch zu sagen, okay, das ist eine Rolle, die ich einnehme, genauso wie ich andere Rollen habe. Ihr habt diesen Leitfaden, das hast du auch gesagt, also einerseits die Trainings, andererseits die Webseite, wo man ja auch schon verschiedene Tipps, Tricks bekommt, aber auch fast einen Ablaufplan, was mache ich denn idealerweise? Und das Erste ist natürlich sozusagen die Bedrohungslage einzuschätzen. Da wollte ich nochmal mit dir zusammen drauf gucken. Was mache ich tatsächlich, wenn ich als Wissenschaftlerin feststelle, da kommt jetzt gerade was auf mich zu. Wie gehe ich damit idealerweise um?
Also, was wir immer sagen, ist, wenn sich jemand in einer akuten Bedrohungslage befindet, dann bitte immer die Polizei anrufen. Ja, das werden wir auch ganz oft gefragt, weil es gibt, also wir haben zwar jetzt über Online-Anfeindungen gesprochen, aber ich persönlich war überrascht dadurch, wie viele Beratungsfälle wir auch mit Offline-Anfeindungen haben. Also wirklich die genannten Briefe oder Anrufe oder bei Veranstaltungen und dann leider aber auch bis hin zu diesem Ansprechen im öffentlichen Raum oder in Bezug auf, ich gehe da mal im Büro vorbei. Mhm. Also Hochschulen sind offene Einrichtungen zum Glück. Das heißt, WissenschaftlerInnen sind auch zu finden auf den Webseiten. manchmal auch mit den Büroangaben, den Sprechzeiten. Und das haben wir auch, dass wir dann einfach Personen haben, bei denen wirklich jemand mal vorbeikommt. Das heißt so, das Akute ist immer ganz, ganz wichtig. Dann
Polizei. Ja.
Polizei und dann danach uns sozusagen kontaktieren. Genau, und dann ist es so, dass wir das dann ganz im Detail mit den Personen anschauen. Ja, also dann kann man uns anrufen und dann geht es auch wirklich darum, dass wir, und da hilft uns dann auch unser Netzwerk. Ja, also zum Beispiel, ich habe jetzt gar nicht alle genannt, das muss ich auch gar nicht tun, das kann man auf unserer Website nachlesen, aber wir haben zum Beispiel auch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg bei uns im Netzwerk, ja, die wir dann auch für alle anderen Bundesländer kontaktieren können, weil sie inhaltlich uns beraten, zum Beispiel auch in Bezug darauf, wie eine Bedrohungslage einzuschätzen ist und dann aber auch den Kontakt herstellen innerhalb der Landeskriminalämter zu ihren KollegInnen, die dann gerade in dem Bundesland zuständig sind. Ja, also bei dieser Bedrohungslage erkennen, müssen wir uns auch nicht nur auf unsere eigenen Erfahrungen und Beratungserfahrungen verlassen, sondern werden da auch immer wieder auf unser Netzwerk sozusagen zugreifen. Und auch da ist es ganz wichtig, dass im Zentrum einfach der Schutz der Person steht. Und daraufhin werden wir den Vorfall dann auch immer analysieren.
Also erstmal so dieser erste Block, Bedrohungslage einschätzen, Netzwerk aktivieren, Hilfe holen. Dann ist der zweite große Block, und du hattest es auch schon angesprochen, ihr seid auch Rechtsberatung mehr oder weniger in diesen Fällen, beziehungsweise ihr habt ein Netzwerk von Rechtsberatung. Also man kann auch sich juristisch bei euch beraten lassen, wie wird Rechtssicherheit hergestellt. Das ist ja tatsächlich dann auch tricky, wahrscheinlich, wenn es später um Anzeigen oder auch um eine Nachverfolgung geht, dieser Fälle. Was ist da so dein Eindruck? Auf was muss man vielleicht achten oder was sind vielleicht so Tipps, die man auch jetzt schon mal mitgeben kann?
Also Tipps, die wir immer mitgeben oder die ich auch jetzt mitgeben kann, ist, dass es teilweise sehr kurze Fristen gibt bei diesen Anfeindungen. Wir haben eine strafrechtliche Ebene und wir haben eine zivilrechtliche Ebene. Also Anfeindungen jetzt sozusagen in der Wissenschaftskommunikation können strafrechtlich sein, also wirkliche Bedrohungen, Beschimpfungen, und zivilrechtlich so etwas wie Zitate wurden verfälscht oder ganz häufig werden auch Fotos verfremdet. Also vor allem bei Frauen passiert das immer wieder, dass auch ganz stark auf das Aussehen sozusagen referenziert wird. Das sind dann so zivilrechtliche Ansprüche. Deswegen motivieren wir auch immer, sich auch zügig bei uns zu melden, dass wir dann gemeinsam mit der Kanzlei, die wir an unserer Seite haben, auch gucken können, dass man keine Fristen verpasst. Es gibt so etwas wie auch, dass man die Vorfälle dokumentiert. Also selbst wenn man das nicht mehr stehen haben möchte bei seinem eigenen Account oder wenn man die E-Mail am liebsten löschen würde, sagen wir immer, bitte behalten, bitte dokumentieren, und auch zum Beispiel, das steht auch in unserem Leitfaden, wie man rechtssicher dokumentiert, also dass man nicht einfach nur einen Screenshot macht, sondern dass das Datum, die Uhrzeit mit zu sehen sein müssen, dass die URL mit zu sehen sein muss. Also es gibt einfach so ein paar Voraussetzungen, bei denen Gerichte auch sagen, sonst nehmen wir das nicht an. Also das sind so ganz konkrete Hinweise, und dann haben wir einfach die Erfahrung gemacht, und deswegen sind wir auch froh, dass wir so eine sehr renommierte Kanzlei auch an unserer Seite haben. Es ist einfach auch sehr, sehr wichtig, dass man sehr gute Anwältinnen hat. Wir reden jetzt hier über den Bereich des Presse- und Äußerungsrechts, des Informationsfreiheitsrechts, Rundfunkrechts, Recht der neuen Medien. Also das sind alles ja mittlerweile Spezialgebiete auch von Anwältinnen. Ja, und dann ist es uns wichtig, dann auch den Personen, Anwältinnen an die Seite stellen zu können, die auch wirklich so gut sind, dass sie mit allen anderen Anwältinnen auch mithalten können. Ja, weil es steht und fällt, das merken wir jetzt auch, teilweise auch wirklich einfach mit der Qualität der juristischen Beratung. Ja, und da sind wir sehr, sehr froh. Das ist auch eine Kanzlei, die das Thema einfach grundsätzlich intrinsisch motiviert, wichtig finden. Und das merkt man auch. Also das ist einfach das sind sehr ausgewiesene Kolleginnen, die auch ja schon viel Erfahrung in den Bereichen haben. Auch so Personen wie die vorhin genannten VirologInnen auch ja juristisch begleitet haben und von dieser Erfahrung profitieren. Wir dann auch einfach, ne, wenn wir irgendwie sehen, das könnte juristisch relevant sein, rechtlich relevant sein, dann machen wir einfach einen Termin aus mit unserem Anwalt gemeinsam und der Person. Und wenn es dann nichts wird, ist es okay. Ja, und im Gegenteil. Ne? Also das ist ja dann auch Teil dieser Beratung. Also man muss gar nicht selbst vorher rausfinden, ob das jetzt juristisch relevant ist oder nicht, sondern das da unterstützen wir dann auch gemeinsam.
Das ist dann sozusagen die Rolle auch der Anwälte zu sagen, da gibt es eine professionelle Einschätzung. Also nicht nur sozusagen in der inhaltlichen Beratung, sondern auch in der rechtlichen Beratung. Und auch das hast du vorhin schon mal kurz angedeutet. Meistens, wenn man mit Betroffenen spricht, berichten die ja, dass man in der akuten Bedrohungssituation meistens noch sehr gut funktioniert. Also ich habe tatsächlich mit dem einen oder der anderen Virologin mal gesprochen, die dann sagten, also in diesen Momenten selbst ist man eigentlich auf diesem Momentum, sich das Ganze anzuschauen, dann wirklich auch juristisch mit der Polizei zu sprechen. Wenn das Ganze abebbt, dann kommen ja aber meistens diese langfristigen Faktoren. Und auch da hast du gesagt, habt ihr ja einen Zugang auch zu psychologischer Beratung. Wie sieht es denn da aus?
Also da machen wir es so und da haben wir einfach das große Glück, dass wir über die Hochschulambulanzen der großen Universitäten gehen können oder der Hochschulen, die Hochschulambulanzen haben und der Universitäten mit Universitätsklinika. Es ist ja leider zurzeit nicht einfach, schnell einen Termin zu psychologischer Unterstützung jetzt, sage ich mal, auf dem Markt in Deutschland zu bekommen. Man hat da teilweise sehr lange Wartezeiten und wir haben dadurch dann einfach die Möglichkeit, wenn wirklich auch akut Hilfe benötigt wird, das hatten wir bislang zum Glück noch nicht, aber allein dadurch, dass wir das anbieten können, hilft es, dass wir dann sagen können, wenn jetzt gerade jemand in der Beratung ist, der jetzt nicht an einer Universität mit Universitätsklinikum ist, dass man dann die Kolleginnen kontaktieren kann. Und das ist dann die Möglichkeit, die wir anbieten können.
Also das zeigt, glaube ich, nochmal so diese Säulen, dass man wirklich sagt, es geht um die Bedrohung, es geht um die akute rechtliche Beratung, es geht um die inhaltliche Beratung. Wie gehe ich damit um inhaltlich? Also auch wenn man sich euren Leitfaden durchliest, sind da ja auch solche Tipps dabei, wie ja, nach 3-4 Kommentaren ist auch gut. Also dann kann man vielleicht auch aufhören, wenn man jetzt zum Beispiel auf sozialen Netzwerken unterwegs ist, zu versuchen, mit Rationalität den oder die eine zu überzeugen. Also all das findet man, euren Leitfaden, eure Website, alle Tools verlinken wir natürlich hier auch in den Shownotes. Es ist eine große Empfehlung, sich das anzuschauen. Jetzt nochmal die Frage an dich. Gibt es Fälle, und ich weiß, eure Fälle sind total in der Anonymität, das sollen sie auch sein, aber es gibt ja den einen oder die andere, du hast schon gesagt, den Fall mit den Bauernverbänden, das ist so ein Fall. Vielleicht gibt es noch einen anderen, wo du sagst, der ist dir doch in Erinnerung geblieben oder auch so typische Dinge, die auftreten.
Also in Erinnerung bleiben mir auf jeden Fall die Fälle, die über so einen langen Zeitraum gehen. Also das finde ich wirklich ja interessant, in Anführungszeichen, dass es dann doch relativ viele Fälle gibt, die einen großen Umfang haben, auch dadurch, dass dann, sage ich mal, ich nenne es jetzt mal die Gegenseite, egal was das ist, ob das jetzt ein Verband ist oder ein Unternehmen oder Einzelpersonen, dass die sich teilweise in diese Themen so, ja, ich nenne es verrennen, dass das solche Motivationen auslöst, WissenschaftlerInnen anzufeinden. Ja, weil jetzt so aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, ist es ja eigentlich eine ganz klare Sache. Ja, alles das, was Wissenschaft ist, ist wissenschaftlich erwiesen. Das gibt es, das kann man nachlesen und ne, so Dinge wie, gibt es den Klimawandel oder nicht, das muss man nicht mehr nachlesen. Ja, das ist so. Aber natürlich ist das viel zu einfach. Ja, das interessiert natürlich dann bestimmte Einrichtungen oder Gruppierungen nicht, die anfeinden wollen. Also entweder verstehen sie es vielleicht auch nicht oder sie spielen diese Karte natürlich auch bewusst, ja, dass sie dann schon wissen, na klar, das ist schon alles richtig, aber ich akzeptiere das nicht und halte dagegen. Das finde ich immer wieder ja beeindruckend, in Anführungszeichen, mit welcher Vehemenz und mit welcher Energie und mit welcher Motivation dann auch wirklich versucht wird, die Stimme der Wissenschaft zum Schweigen zu bringen. Ja, also das ist nochmal was ganz anderes, wenn man das dann wirklich mitbekommt und wenn man dann wirklich auch dahingehend berät und wenn man dann sieht, die Gegenseite hat jetzt 4 Gerichtsverfahren verloren und so offensichtlich und selbst die Gerichte schreiben rein, okay, ne, das ist so eine klare Sache und sie machen dann trotzdem weiter. Ja, das ist so das eine. Und dann finde ich es interessant, dass es auch gar nicht so klar ist in Bezug auf unterschiedliche Senioritäten oder unterschiedliche Stufen in der wissenschaftlichen Karriere. Also Anfeindungen bekommen wirklich alle Gruppierungen. Mhm. Ja, also ein Professor, der 30 Jahre im Amt ist, genauso wie ein Juniorprofessor, der jetzt vielleicht erst 2 Jahre oder so auf dieser Position ist. Und dennoch gibt es dann auch so ein paar Mechanismen. Ja, also dass man zum Beispiel gerade bei jungen Frauen immer wieder die Karte des Alters zieht oder der wissenschaftlichen Dauer sozusagen oder der Dauer der wissenschaftlichen Karriere oder halt wirklich so Dinge wie das Aussehen. Ja, und das finde ich total interessant, in Anführungszeichen wieder, dass das einfach Mechanismen sind, die immer wieder sich wiederholen. Mhm. Ja, und wo dann auch die Gegenseite denkt, dass das dann irgendwie Einfluss hat auf den Inhalt. Ja, also es wird einfach versucht, die Person zu diskreditieren und dann dadurch ihr die Wissenschaftlichkeit abzusprechen. Und das wiederum hilft dann vermeintlich bei der Bekämpfung, in Anführungszeichen, des Themas.
Und ist das auch die größte Angst der WissenschaftlerInnen, dass ihre Expertise angegriffen ist?
Ja, es gibt Personen, die stehen da drüber, ja, die sagen, ich weiß, dass meine sozusagen wissenschaftliche Expertise jetzt nicht real und seriös angefeindet werden kann. Das tun sie nicht, weil sie arrogant sind, im Gegenteil, sondern das tun sie, weil sie sich, du hast es vorhin gesagt, auch davon lösen, ja, die halt sagen, okay, das eine ist der Inhalt, das andere bin ich als Person. Aber es gibt natürlich auch Persönlichkeiten, Personen, die genau das ja auch verhindern wollen. Es gibt auch Personen, die sich auch deswegen melden, ja, die dann sagen, eigentlich würde ich das auf mich beruhen lassen, aber ich muss noch durch bestimmte wissenschaftliche Qualifikationsverfahren durch. Ja, und wenn dann bei mir im Wikipedia-Artikel steht, XY hat das gemacht oder also man hat, und das hilft dann auch das Juristische wieder, dass man dadurch natürlich auch die Möglichkeit hat, dass solche Dinge dann auch mal gelöscht werden, ja, oder geändert werden. Also das sind dann auch wieder Ansprüche, die man hat als Wissenschaftlerin. Und da habe ich volles Verständnis dafür, dass solche Personen damit dann auch anders umgehen und das einfach auch ein Interesse ist, zu sagen, okay, das ist dann wieder weg, diese Anfeindung oder dieses falsche Zitat, was über mich verbreitet wurde, um einfach auch ja die wissenschaftliche Laufbahn dadurch nicht gefährdet zu sehen.
Wenn man nochmal den Blick auf die Gesamtgesellschaft wirft, wir sind gerade im Februar 2025, wir stehen kurz vor Wahlen. Welche Rolle siehst du für die Wissenschaftskommunikation und auch euch im SciComm Support jetzt im Kampf gegen Desinformation?
Ja, also die Wissenschaftskommunikation hat eine immens große Rolle dabei. Unabhängig davon, welche Möglichkeiten und welchen Einfluss man ihr auch zuschreibt. Also da kann es ja auch ganz unterschiedliche sozusagen Einschätzungen zu geben, was Wissenschaftskommunikation eigentlich wirklich bewirken kann und was nicht. Was aber außer Frage steht, ist, dass sie genutzt wird. Ja, und genutzt in dem Sinne auch, dass sie instrumentalisiert wird. Dass sie nämlich auch dann von Einrichtungen und Personen, die zum Beispiel demokratiefeindlich sind, bis hin zu, dass sie die Demokratie abschaffen wollen. Wir haben eine Vielfalt an Themen, weswegen sich Personen bei uns melden. Und in solchen Phasen hat man dann natürlich auch dann zum Beispiel PolitikwissenschaftlerInnen, die zu bestimmten Demokratietheorien forschen oder Personen, die zu bestimmten Parteien, wie zum Beispiel zur AfD, forschen. Ja, daran merkt man natürlich auch, was da sozusagen auch dann dahinter steht und welche Macht dann doch auch von der Gegenseite natürlich der Wissenschaft und der Wissenschaftskommunikation zugeschrieben wird. Ja, also man würde die Personen und die Einrichtungen ja nicht anfeinden, wenn man nicht Angst vor ihnen hätte oder wenn man nicht denken würde, das, was sie sagen, lässt jetzt die eigenen Thesen irgendwie nicht gut darstellen. Ja, so und genau darum geht es ja, dass man sagt, das darf nicht weggehen, also dieses Äußern, dieses auf Basis von wirklich wissenschaftlicher Erkenntnis auch gegen bestimmte Sachen gegenhalten zu können, immer wieder aufzuklären. Du hast das Thema Desinformation genannt, ja, dass man Desinformation so weit wie möglich reduzieren kann, wobei das auch natürlich nicht möglich ist, aber da einfach trotzdem da zu sein, darauf immer wieder hinzuweisen. Und ich finde es interessant, weil wenn man natürlich genau das in solchen Zeiten wie jetzt, sage ich mal, vor so wichtigen Wahlen merkt, dann zeigt das ja umso mehr, wie wichtig Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation auch einfach sind für die Gesellschaft und für die Demokratie.
Mhm. Der positive Abbinder zu sagen, es zeigt ja auch die Relevanz einfach wieder so stark von Wissenschaftskommunikation und Wissenschaft für die Demokratie. Kommen wir zu unserer Abschlussfrage. Auch dich möchte ich nicht gehen lassen ohne unsere WISCOM-Vision. Dabei fragen wir ja immer, wenn du alle Ressourcen der Welt hättest, was würdest du dir wünschen für die Wissenschaftskommunikation?
Ich wünsche mir was, was wahrscheinlich gar nicht so viele Ressourcen kostet, sondern etwas, was einfach auch in die Richtung, die wir eben hatten, Wahrnehmung von Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation, das nämlich noch viel selbstverständlicher in alle politischen Prozesse, zum Beispiel im Bundestag, in den Landtagen, also egal über welches Thema dort entschieden wird, dass einfach noch deutlicher wird, dass eigentlich jede Entscheidung, die man dort hat, Wissenschaft in irgendeiner Form als Grundlage braucht. Ja, und man neigt immer noch dazu, so klare, offensichtliche wissenschaftliche Themen durch Wissenschaft dann zu unterlegen, zu hinterlegen bei solchen Entscheidungen, dass man aber wirklich, weiß ich nicht, wenn man jetzt um Ausbau von Kita-Plätzen spricht, Klimawandel ist sowieso klar, denke ich, wo der wissenschaftliche Bezug ist, bis hin zu Finanzthemen, Haushaltsthemen, dass da das Bewusstsein noch ja viel, viel größer wird und dass man das einfach zulässt und dass das eigentlich ja so eine Art Verpflichtung auch wird. Ja, dass man wirklich sagt, okay, es gibt eigentlich zu jedem Thema, was wir hier im Parlament behandeln, gibt es doch Personen, die dazu arbeiten, die dazu forschen, die darin eine Expertise haben und dass man das anerkennt und dass man das auch zulässt. Das würde ich mir wünschen.
Das sind dann vielleicht eher die personellen und die zeitlichen Ressourcen, das mit einzubeziehen.
Auf jeden
Gar
Fall.
Nicht so sehr, wie du sagst, die finanziellen am Ende.
Ja, und erstmal auch das, die Awareness dafür zu schaffen, ja, und das auch wirklich zuzulassen, weil ganz oft denkt man ja auch, nö, wir brauchen keine Expertinnen, wir kennen uns da selber aus, ja, wir arbeiten seit so und so vielen Jahrzehnten in dem Thema. Aber da einfach offen für zu sein, das finde ich wichtig.
Ja, und auch immer den aktuellen Stand sich dadurch auch zu holen. Vielen Dank, sage ich an dieser Stelle an dich, liebe Julia. Danke, dass du hier warst, dass du uns den SciComm-Support, aber auch den Blick sozusagen nochmal auf Wissenschaftskommunikation und Einbettung mitgebracht hast.
Gerne.
Bei vielen anderen sage ich ja immer, ich freue mich, wenn es viel genutzt wird. Ich würde bei dir sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn der SciComm-Support sehr, sehr wenig genutzt werden würde. Aber das ist, glaube ich, ein Ziel, was wir noch nicht so schnell sehen. Aber großartig wäre, wenn alle eure Trainingsangebote vielleicht viel stärker genutzt werden würden und nicht so sehr sozusagen die juristische und Bedrohungsberatung am Ende. Ich hoffe sehr, wir bleiben dialogfähig zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Und an dieser Stelle gilt wie immer, wir freuen uns über Feedback, über Kritik. Wir werden sehr ausführliche Shownotes haben, auf die ich dann jetzt gerne nochmal hinweise, wo alle weiterführenden Informationen zu finden sind. Und wer sich bei uns melden will zu dieser Folge, aber auch zu Themenvorschlägen, kann das jederzeit tun unter wiscom@zeit.de. Ich sage danke und freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Zeit für WISCOM. Danke, liebe Julia.
Ja, vielen Dank euch.